Vom Deich ins Ohr. Der Bremerhaven-Podcast.
Hallo Corinna.
Moin Tanja.
Sag mal, ich habe überlegt, wo hörst du eigentlich am liebsten Podcasts? Also bei welcher Tätigkeit?
Ja, Tanja, das ist echt eine gute Frage. Am liebsten höre ich Podcasts beim Aufräumen, auch gerne beim Bügeln und jetzt, wo wir Frühling haben, natürlich auch, wenn ich im Garten bin.
Gute Idee von dir, weil ich persönlich bügel nicht so gerne und dann hast du wenigstens was Positives dabei.
Also ich wollte jetzt auch nicht belegen, dass ich gerne bügel, aber das versüßt mir das so ein bisschen.
Ja, super.
Und wo schaltest du immer die Podcast-Geschichten ein?
Beim Kochen, also wenn ich in der Küche rumwurstel, hantiere und auch beim Puzzeln.
Ja, und mein heutiger Podcast-Gast hat mir verraten, dass er am liebsten beim Sport, beim Laufen Podcast hört.
Das ist auch eine super Idee, da wirst du gar nicht gestört. Wer ist denn dein Podcast-Gesprächspartner?
Ein ganz interessanter Gast, Dr. Marcel Nikolaus. Und er hat uns was ganz Besonderes mitgebracht und da hören wir gleich mal rein.
Ich bin gespannt.
Mein heutiger Gast ist Meereisphysiker. Er ist stellvertretender Leiter der Sektion Meereisphysik am Alfred-Wegener-Institut und hat an mehr als 30 Forschungskampagnen in die Arktis und Antarktis teilgenommen, unter anderem auch mit dem Forschungseisbrecher Polarstern vom Alfred-Wegener-Institut. Ich begrüße heute ganz herzlich Dr. Marcel Nikolaus. Hallo Marcel.
Ja, hallo.
Marcel, du hast uns heute ein ganz spannendes Projekt mitgebracht und zwar das mit der Polarstern, mit dem Forschungseisbrecher mitfährt und zwar die Panomax-Kamera. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, die Panomax-Kamera ist eine Panoramakamera, die oben am Krähennest, also möglichst hoch auf Polarstern angebaut ist und die uns stündlich ein Bild von da schickt, wo Polarstern gerade ist, wo man sehen kann, was gerade passiert und jeden Tag einen Zeitraffer liefert, wo man die letzten 24 Stunden nochmal in 3 Minuten angucken kann.
Es eröffnet eigentlich für jeden die Möglichkeit zu schauen, wo ist die Polarstern gerade und wie sieht's dort gerade aus. Also ich kann eigentlich sozusagen euch so ein bisschen auf eurer Forschungsfahrt begleiten.
Ja, exakt. Die Kamera begleitet uns und gibt die Möglichkeit jedem, der zu Hause Lust hat, an Bord zu kommen sozusagen und dabei zu sein. Man sieht wirklich in den Zeitraffern die Leute übers Eis laufen, wenn sie arbeiten. Man sieht, wie das Schiff durch das Eis bricht, sich kämpft, auch mal stecken bleibt. Man sieht die Wetterphänomene vorbeiziehen. Es soll so ein bisschen die Faszination Polarregionen bis nach Hause bringen.
War das der Hintergrund, warum ihr auf diese Idee gekommen seid, eine Kamera auf euren Forschungsfahrten mitzunehmen?
Nein, die Motivation ist in der Tat eine wissenschaftliche. Wir machen damit regelmäßig, zurzeit alle Stunde, eine Aufnahme. Und mit der können wir die Eis- und die Wetterbedingungen ableiten. Also wir können im Nachhinein der Expedition noch einmal nachvollziehen, wie viel Eis war da? Wie war die Oberfläche beschaffen? Zum Beispiel war es viel Schnee? Gab es Schmelztümpel drauf? Wie dick ist der Schnee? Was waren die Wetterverhältnisse? War es total bewölkt, sehr sonnig? Weil das eine gute Hintergrundinformation für all die Dinge ist, die wir entweder an Bord oder auf dem Eis messen.
Also ist es praktisch ein Teil eurer wissenschaftlichen Arbeit, diese Kamera?
Genau, die Kamera ist ein Teil der Meereisphysikarbeit des Alfred-Wegener-Instituts. Deswegen ist sie auch nicht auf jeder Expedition dabei, sondern nur, wenn wir damit auch wirklich arbeiten und da Interesse haben.
Ja, und ihr seid die Meereisfraktion sozusagen.
Genau, wir sind die Meereisphysik. Ich meine, es gibt auch Leute, die beschäftigen sich mit biologischen oder chemischen Prozessen. Ja. Wir machen die Physik und da ist eben so eine Kamera ein sehr gutes Informationsmaterial, um die Expedition auch für uns selbst in der Analyse später nochmal nachvollziehen zu können.
Ja, wenn ich jetzt durch diese Kamera schaue, es gibt ja einen Link dazu, den finde ich ganz einfach, wenn ich Panomax-Kamera Alfred-Wegener-Institut eingebe, dann komme ich auf den Link. Was kann ich da alles sehen als daheim zu Hause gebliebener, wenn ich da sozusagen mit der Kamera mit euch mitfahre?
Wenn man auf die Seite kommt, sieht man als erstes mal das letzte Live-Bild, was also bis zu eine Stunde alt ist, aber was gerade aufgenommen wurde.
Ja.
Und dann kann ich über das Menü, über die Zeitachse selber scrollen. Ich kann mir einen Zeitpunkt aussuchen der letzten Wochen, wann ich gerne gucken möchte. Ich kann unten rechts ist meistens das Icon, um den Zeitraffer der letzten 24 Stunden runterzuladen. Oder ich kann oben im Menü auch andere Expeditionen angucken, wo die Kamera auch an Bord war. Ob es unsere Expedition im letzten Herbst war oder auch 2019/20, als wir die große Mosaik-Expedition hatten, wo viele mit Dunkel stattgefunden hat. Das ist so ein Archiv auch. Aber es startet mit dem Live-Bild. Was passiert jetzt gerade?
Ja, du hast es gerade angesprochen, den Zeitraffer. Da muss ich sagen, das ist eigentlich meine Lieblingsfunktion. Ich habe es mir schon fast zur Routine gemacht, morgens einmal da reinzuschauen und mir einmal den letzten Tag anzusehen, den die Polarstern sozusagen in ihrem Forschungsgebiet verbracht hat. Also es ist unheimlich spannend, weil man schaut dann immer, geht die Sonne auf oder ist es da ganz dunkel oder was kann man da noch so entdecken? Diese Zusammenfassung ist fantastisch.
Ja, gucke ich auch selber sehr gerne. Ich bin natürlich selbst nicht immer an Bord. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei dieser Expedition nicht an Bord bin, gucke ich auch gerne einfach mal rein. Wie sieht's denn aus? Was haben die für Bedingungen? Jetzt gerade aktuell sieht man die ganzen großen Tafeleisberge in der Antarktis. Faszinierend, daran vorbeizufahren.
Ja.
Und wenn man diesen Zeitraffer hat, es gibt halt dieses Mitfahrgefühl auch sofort.
Ja,
ja, und
genau.
Das gibt mir einen ganz tollen Eindruck. Finde ich schön.
Gab es schon mal ganz kuriose Momente, was man sehen konnte durch die Kamera? Irgendwas ganz Besonderes an Tierwelten oder?
Naja, man kann auf der Kamera, wenn man richtig reinzoomt, Tiere sehen. Wir hatten Eisbären oder Pinguine zwischendurch. Mhm. Das stimmt. Allerdings ist es mehr so der Überblick über die Sache. Ich finde es eher lustig, die roten Punkte in ihren Anzügen übers Eis laufen zu sehen, zu messen und mir vorzustellen, was die wohl gerade machen, wenn sie durch die Gegend laufen, so rote Punkte. Oder wenn man sehr nah an irgendwelchen schönen Eisformationen vorbeikommt. Also das sind mehr die Elemente. Tiere, dafür ist halt die Auflösung dann doch ein bisschen bedingt nur.
Du sagtest gerade Eisbären und Pinguine. Momentan kann man aber wahrscheinlich nur Pinguine sehen, ne? Weil die zum Südpol gefahren ist, die Polarstern.
Natürlich, wenn die Polarstern in der Antarktis ist wie jetzt, sind es die Pinguine. Wenn sie in den Norden fährt, sind es die Eisbären. Das hängt davon ab, wo sie ist, klar.
Was mich auch so fasziniert hat, das ist diese besondere Stimmung bei diesem Sonnenaufgang oder auch beim Sonnenuntergang. Also diese Farben, die man dort sieht, also das ist eine wunderschöne Landschaft. Man denkt ja immer so an den Polargebieten, da ist es kalt, da kann man nicht viel sehen, außer Schnee und Eisberge. Aber ich habe ja auch gelernt, es gibt ganz verschiedene Sorten von Schnee und Eisbergen. Aber wenn man das so als Laie sieht, also es ist unbeschreiblich schön, diese Sonnenaufgänge.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch das, was mich erwischt hat, die Polarvirus sozusagen seit meiner ersten Expedition 99. Es ist halt eben nicht einfach weiß. Es ist halt sehr farbreich, sehr unterschiedlich. Der Sommer ist natürlich, wenn es den ganzen Tag hell ist, hat seine eigene Faszination, wenn die Sonne einfach nur im Kreis läuft. Mhm. In den Jahreszeiten dazwischen, wie jetzt, wo man Sonnenaufgang, Sonnenuntergang hat, kann man sehr tolle Stimmung haben aus Wolken, aus Licht, aus Eis. Und selbst die Polarnacht, die natürlich auf der Kamera nicht ganz so gut drauf ist, aber ist auch ihr eigenes Phänomen, wenn man wirklich nur das Augenlicht hat oder die Scheinwerfer des Schiffs, finde ich jetzt gerade schön. Wenn das Schiff jetzt durch die Nacht fährt, sieht man halt, wie man durch das Dunkel den Weg sucht.
Ja.
Nur die Scheinwerfer, die Spots vorne, das ist, was man an Bord sieht und dann da durchfahren. Finde ich, sind auch tolle Bilder gerade.
Ja, es sieht auch so ein bisschen mystisch aus, ne? Diese Nachtaufnahmen, ne?
Also auf jeden Fall.
Hat so einen kleinen Gruselfaktor, aber es ist total spannend, so wenn man diese beiden Spots dann sieht vom Schiff und dann denkt man, kann ich da vielleicht nochmal irgendwas entdecken? Und, das finde ich auch sehr schön, die Kamera hat ja noch eine weitere Funktion. Ich kann ja Bilder, die mir besonders gut gefallen, kann ich ja als E-Karte auch sozusagen verschicken an Freunde, Bekannte oder wie auch immer.
Das stimmt. Also die Bilder, die wir da haben, sind in dem Sinne frei zugänglich. Die kann man herunterladen, kann man als E-Karte verschicken. Da gibt es ein paar Gimmicks, die über die Software dann möglich sind, klar.
Diese Kamera ist unheimlich interessant und ich finde das sehr schön, dass das Alfred-Wegener-Institut das auch ermöglicht. Klar, du sagst, ihr nutzt es für Forschungszwecke, aber es steht ja auch der Öffentlichkeit zur Verfügung. Ihr habt aber diese Panomax-Kamera ja auch ergänzt oder ihr ergänzt diese Bilder noch zusätzlich mit einer Polarstern-App. Was kann ich da alles sehen?
Ja, die Polarstern- oder On-Expedition-App, wie sie inzwischen heißt.
Ja.
Die nimmt uns Leute zu Hause mit auf unsere Expedition und es begann mit der Polarstern-App, also da sieht man halt eine Karte, wo das Schiff gerade ist und dazu einen kurzen Bericht mit Foto, der ja an Bord geschrieben wird, wie so ein Expeditionsblog. Und da kann ich durchscrollen, dann sehe ich halt, was passiert an Bord, das ist Wissenschaft, das ist soziales Leben, das ist Landschaft, das ist Natur, das sind alle paar Tage, je nachdem wie häufig das aktualisiert wird, ein Bericht. Und man sieht auf der Karte, wo man ist. Und diese App ist jetzt ergänzt darum, dass man auch sieht, was auf der Neumayer-Station ist.
Ja.
Die Forschungsstation in der Antarktis auf dem Schelfeis, was das Team dort macht.
Mhm.
Und das ist in gleicher Art und Weise. Die bewegt sich halt nicht, also nicht wie das Schiff, nur ganz langsam, weil sie...
Ich wollte gerade sagen.
Bewegt sich schon, aber sieht man nicht. Das ist die Erweiterung.
Das ist ja wie so ein Tagebuch und man kann dazu dann ja auch noch ergänzend so ein bisschen ja mitlesen, was gerade an Bord passiert, was die Sorgen und Nöte sind, was dort gerade passiert. Ich habe mir den Tagebucheintrag angeschaut von der Äquatortaufe, den fand ich sehr witzig und es wird ja auch die Tierwelt vorgestellt, ne? Also es gab dann eine Delfinsichtung, fliegende Fische, von denen habe ich gelesen. Also das fand ich sehr spannend, dass dann auch sozusagen alles dokumentiert wird und ergänzt natürlich auch um die Daten, wie kalt ist es gerade. Und wie stark ist der Wind? Also, dass man tatsächlich mit diesen beiden Tools eine Vorstellung hat, was passiert da eigentlich gerade, ne? Und was für einen Raum bewegen sich die Forscher?
Auf jeden Fall, genau. Es sind halt so ein bisschen die verschiedenen Werkzeuge, um verschiedene Menge von Informationen zu transportieren. Es fängt halt sehr einfach mit dem reinen Foto und dem Video an von der Kamera. Wir haben diesen Blog-Eintrag zum Beispiel über die App. Mhm. Oder wenn man es dann noch genauer wissen will, wir betreiben zum Beispiel das Meereisportal, ein Portal, meereisportal.de, wo wir dann noch mehr Daten, aber auch wirklich regelmäßig, also ein, zwei Berichte pro Monat haben, wo es dann immer in die Tiefe geht. Immer noch für die Allgemeinheit geschrieben, aber wo wir erklären, wie sich das Meereis in der Arktis und Antarktis verändert, wo wir spannende Storys aufgreifen. Jetzt wurde zum Beispiel gerade auch eine Geschichte mal geschrieben über das Meereis, das wir plötzlich hier in Nord- und Ostsee hatten, was ja eher ungewöhnlich ist.
Ja.
Da gibt es einen Bericht zu von vor zwei Wochen oder so. Genau, und das ist so dann das nächste, noch intensivere Niveau, noch detaillierter. Und so versuchen wir, Leuten von unserer Forschung zu erzählen, die dafür zu begeistern und ein bisschen das Erlebnis zu teilen.
Ja, also dieses Meereisportal finde ich auch ganz fantastisch und ich finde, es ist auch sehr schön erklärt. Ich bin der Physik ganz fern, muss ich sagen, aber ich habe das alles verstanden. Ich habe da mich einmal durchgescrollt und ich fand das unheimlich faszinierend, auch wie viele Arten von Eis es gibt. Also ich habe da von Stieleis, von Pfannkucheneis gelesen und habe mir die Erklärung dazu durchgelesen und fand das total faszinierend, wie sich eigentlich auch dieses Eis auf dem Wasser bildet oder im Wasser bildet und wie Eisberge wachsen oder wie sie auch wieder auseinanderbrechen. Also unheimlich informativ und es ist auch ein spannendes Storytelling, was ihr da entwickelt habt.
Ja, danke, das freut mich. Ich meine, wir freuen uns natürlich, wenn diese Sachen, die wir dann erstellen, dann auch genutzt werden, gelesen werden, wenn wir dazu Rückmeldungen bekommen. Auf jeden Fall sehr gerne und ist ein Portal, was und das möchte ich sagen, es ist halt nicht nur Physik, nicht nur, weil ich Physiker bin. Mhm. Es geht auch viel um das Ökosystem, um die Biologie, um die Chemie, auch um den Menschen und das Eis. Also wir haben diese Aspekte immer wieder in verschiedenen Formaten darin.
Ja, also ich kann nur jedem empfehlen, da sich mal durchzuscrollen und da mal raufzuschauen, allein schon wegen der tollen Bilder und den schönen Erklärungen und auch dieser Blick auf das Gesamte. Du sagtest gerade auf das gesamte Ökosystem, auf die Zusammenhänge. Das wird da alles wissenschaftlich fundiert erklärt und auch für einen Nicht-Physik-Menschen wie mich sehr gut verständlich erklärt. Ich habe es eingangs erwähnt, du warst an mehr als 30 Forschungskampagnen beteiligt, also finde ich unheimlich beeindruckend. Was war deine letzte Forschungsreise?
Meine letzte Forschungsreise war der letzte Sommer 2025, Juli bis Oktober, 4 Monate in der Arktis.
Ja.
Und da haben wir uns angeschaut, vor allem, wie du schon sagtest, Meereis ist sehr vielfältig und es ist schon klar, dass das Meereis im Sommer erstmal schmilzt, aber wie schmilzt unterschiedliches Eis? Es gibt älteres, jüngeres Eis, es gibt Eis, was mehr so die alte Arktis repräsentiert und das, was wir in der Zukunft mehr erwarten. Und da haben wir geguckt, was sind denn die Unterschiede? Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir verlieren das Meereis in den nächsten Jahrzehnten im Sommer, was bedeutet das für die Physik, für das Ökosystem und wie vergleicht sich das mit dem, was wir jetzt noch haben oder was wir mal hatten? Und da waren wir in der Tat am Ende insgesamt 4 Monate in der Arktis im Nordatlantik unterwegs und haben auf Stationen gearbeitet. Und um zu ergänzen, weil wir hier über die Kameras gesprochen haben, da haben wir auch Kameras auf dem Eis und unter dem Eis montiert, die auch live gesendet haben. Also man konnte sozusagen unseren Schollen beim Schmelzen zugucken. Und wenn man da heute nochmal zurück in die Bilder schaut, sieht man auch, wie die Systeme am Ende in der Tat ins Wasser gefallen sind, weil sie komplett weggeschmolzen waren. Mhm. Und ich finde, da erzählen die Kameras auch tolle Geschichten.
Sind die auch öffentlich zugänglich, diese Kameras?
Kann die sind auch. Über die Webseite, über die Links findet man die dann nicht unter Polarstern, sondern die heißen dann Eisstation 1, 2, 3, über und unter Eis. Ja. Aber die findet man über die gleiche Navigation auf der Webseite aus dem letzten Herbst.
Und ja. So. Und die habt ihr dort dauerhaft aufgestellt, dass man da regelmäßig einen Blick reinwerfen kann?
Die hatten wir während der Expedition aufgestellt, am Ende der Expedition eingesammelt, beziehungsweise die eine aus dem Wasser rausgefischt, weil das Eis komplett geschmolzen ist. Mhm. Das Meereis ist ja so dynamisch und beweglich und schmilzt am Ende. Ich kann auf dem Meereis keine Kamera aufbauen, die die nächsten Jahre sendet.
Ja.
Also wir haben sie wieder eingesammelt und wir werden die bei nächster Gelegenheit wieder ausbringen. Aber die sind auch immer nur so für Kampagnen da.
Ja, also mein normales Laienverständnis wäre so gewesen, so ein Eisberg ist ja riesig oder so eine Eisscholle, dass das Jahre braucht, bis das weggeschmolzen ist. Aber das hatte ich nicht gewusst, dass das so schnell geht.
Das meiste Meereis in der Arktis ist heutzutage bis zu einem Jahr alt und gar nicht mehr älter. Es gibt ganz wenig Eis, was noch 3 bis 5 Jahre alt ist. Das ist aber wirklich ein ganz kleiner Anteil. Und das ist eben die Veränderung, die wir sehen. Das Eis bildet sich im Herbst über den Winter und schmilzt im Sommer wieder komplett weg.
Ja, und wie war es in der Vergangenheit? Hat sich das Eis dann praktisch über mehrere Sommer gehalten?
Ja, wenn wir jetzt 10, 20, 30 Jahre zurückgucken, in der Tat, dann war das Eis mehrere Jahre alt. Also es hat sich länger in der Arktis im Kreis bewegt, möchte ich sagen. Es ist auch dicker gewesen. Es ist einfach jetzt durch die Erwärmung, durch die Veränderung wesentlich mobiler und schmilzt im Sommer stärker und bildet sich im Herbst auch später und wird dadurch nicht mehr so dick wie früher. Und das sind eben die Veränderungen, die wollen wir erforschen, die wollen wir besser verstehen. Darum fahren wir hin und darum nehmen wir Kameras mit.
Was war das Ziel eurer Forschungsfahrt oder beziehungsweise was waren die Ergebnisse deiner letzten Forschungsfahrt, wenn du sagst, ihr habt das Eis beobachtet?
Das Ziel war, besser zu verstehen, wie die Arktis in der Zukunft aussehen wird wahrscheinlich, indem wir die Eistypen, von denen wir annehmen, dass sie in Zukunft dominant sind, mit denen vergleichen, die wir heute haben. Und da sehen wir, wie stark die Rolle der Luft, also der Atmosphäre und des Ozeans im Schmelzen ist. Also dass eben dieses Eis komplett wegschmilzt im Sommer und dass wir es geschafft haben, Daten zu erfassen, bis zum letzten Schmelzen. Um das dann jetzt in der Analyse besser zu verstehen, welche Rolle hat genau der Ozean, welche Rolle hat genau die Atmosphäre, was bedeutet es, also welche Tiere haben wir zum Beispiel im Eis, unter dem Eis und am Eis gefunden oder Algen haben wir gefunden in dem einen Eis, was auch heute, es gibt ja noch ein bisschen was von dem dicken alten.
Ja.
Wie ist das anders in der Zusammensetzung als das von dem junge Neuen? Und wenn wir jetzt nur noch das junge Neue hätten, wie würde sich das in Zukunft auswirken?
Ja.
Und da sind wir mittendrin. Vor allem bei der Ökologie ist es so, die Leute kommen nicht mit Daten zurück, sondern die kommen in einem Riesenberg an kleinen Küvetten und Eispröbchen und Schneepröbchen und Wasserpröbchen wieder und stehen jetzt gerade alle in den Laboren und analysieren die Proben. Also da dauern die Ergebnisse ein bisschen länger als bei Kameras, die man sofort angucken kann.
Kann ich diese Ergebnisse irgendwo nachlesen? Veröffentlicht ihr das?
Wir veröffentlichen das in Fachjournalen, aber dann kommt jetzt genau das Meereisportal zum Tragen. Wir schreiben immer wieder, wenn wir solche Veröffentlichungen haben, Zusammenfassungen für die Allgemeinheit eben im Meereisportal in unseren News und berichten, was gerade in der Forschung passiert, was die aktuellen Publikationen sind, was die nächsten Projekte, die nächsten Expeditionen sind, die bevorstehen. Genau, dafür nutzen wir sehr gerne das Meereisportal, um die Geschichten aus dem Eis, der Arktis und Antarktis zu erzählen.
Ja, also bin ich praktisch mit der Kamera, mit dem Meereisportal und mit der App gut immer über eure Forschung informiert.
Da bist du bestens informiert, auf jeden Fall.
Natürlich, schöner ist es natürlich, wenn man dich hier vor Ort hat und du gleich live berichtest von den Forschungsprojekten. Ich finde, das ist ein unheimlich toller Brückenschlag und ich finde es auch unheimlich schön, dass das Alfred-Wegener-Institut diese Bandbreite an Kommunikationsformaten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, um eben halt an den Forschungen und auch an den Ergebnissen teilzuhaben. Deshalb fand ich deinen Bericht unheimlich interessant und ich habe nochmal was dazu gelernt, dass es auch Kameras auf und unter dem Eis gibt. Wahrscheinlich für die nächste Forschungsfahrt nimmt ihr eure Kameras wieder mit, sodass man wieder schauen kann.
Auf jeden Fall, immer gerne.
Was da passiert. Und deshalb bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für diesen tollen Bericht und kann nur jedem empfehlen, dort in die Kamera und auch in die App mal reinzuschauen.
Ja, vielen Dank. Ich war gerne hier. Dankeschön. Ja,
bis dann. Tschüss.
Das war ja spannend. Ich wollte schon immer mal ins Eis, ins ewige Eis. Und jetzt ist es ja dank dieser Kamera möglich. Das ist ja irre, was es da zu sehen gibt. Und noch cooler ist es ja, dass ich total umweltfreundlich dahin reisen kann, ohne mein Zuhause zu verlassen und auch noch eine Postkarte schicken kann.
Ja, genau. Und du brauchst auch nicht mal eine dicke Jacke anziehen.
Sehr praktisch.
Genau. Und diese Stimmung, die man dort einfängt mit der Kamera, das ist wirklich unglaublich. Also die Kamera bildet das wirklich ganz toll ab und es lohnt sich immer, da durchzuschauen, um auch mal diese Landschaft in sich aufzunehmen.
Das sind ganz andere Lichtverhältnisse, ne?
Genau. Dadurch, dass ja da ganz viel Eis und Schnee ist und durch diese Eiskristalle sind unheimlich tolle Lichtverhältnisse und es ist wie so eine verwunschene Welt eigentlich, die man da wahrnimmt.
Ja, und das Schiff startet ja in der Regel in Bremerhaven und auch von Bremerhaven kann man sich ja einen tollen Überblick verschaffen.
Genau, der Heimathafen der Polarstern ist Bremerhaven und Bremerhaven kann man ja auch durch die Kamera erleben.
Dazu habe ich dann jetzt eine Gesprächspartnerin am Mikro.
Ich bin gespannt, was sie berichten wird.
Bei mir im Studio ist heute Sonja Riegern. Hallo Sonja.
Moin Tanni, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, du willst uns ja was Spannendes erzählen, nämlich über die Panomax-Kameras, die wir haben.
Ja, richtig. Es ist so, dass durch die Erlebnis Bremerhaven insgesamt 3 Panomax-Kameras installiert und jetzt auch quasi über den Anbieter halt betrieben werden. Also wir verwalten die. Und für mich ist es, also ich denke für mich und auch eigentlich für die Stadt und unsere Touristen, ein ganz spannendes Thema, weil das ist halt so, dass man wirklich die ganze Stadt Bremerhaven aus verschiedenen Blickwinkeln sehen kann.
Das sind also praktisch Webcams, ne? Also nicht jedem sagt, glaube ich, was eine Panomax ist. Also mir hat es zumindest früher nichts gesagt.
Ja, da hast du recht. Wenn man natürlich so im Thema ist, wird man da auch manchmal ein bisschen betriebsblind. Also eine Panomax-Kamera, also Panomax ist der Anbieter, aber es sind Webcams, genau, da hast du recht.
Und damit habe ich jetzt einen super Überblick über Bremerhaven, ohne dass ich dafür nach Bremerhaven kommen muss.
Genau, also es ist quasi ein digitales Erlebnis. Natürlich ist das Ziel, dass die Touristen trotzdem wirklich im echten Leben dann auch nach Bremerhaven kommen. Aber
klar, weil die spektakulären Bilder ja auch Lust machen dann.
Genau, und es ist eben halt mehr als nur eine Webcam, weil es ist eine Plattform, wo du eben die Bilder sehen kannst und du kannst auf dieser Plattform auch ganz viel machen. Also ich fange jetzt mal mit den ganz einfachen Dingen an. Du kannst dir zum Beispiel das Wetter angucken und das ist etwas, was...
Ich muss dich nochmal unterbringen. Ist das dann eine Live-Aufnahme oder sind das so alle 10 Minuten dann mal ein Bild oder so? Wie sind die Kameras?
Es ist so, dass es Bilder sind. Es wirkt so, als wäre es ein Video, aber es sind Bilder und die sind alle 10 Minuten. Das ist aus datenschutzrechtlichen Gründen so, weil das sind sehr hochauflösende Bilder.
Ja.
Und es gibt auch die Möglichkeit, Videos zu sehen. Die sind dann aber in einer ganz anderen Auflösung, weil man natürlich auch darauf achten muss, dass man eben halt die Persönlichkeitsrechte der Leute, die eben halt vielleicht auch mal auf der Kamera zu sehen sein mögen, beachtet.
Mhm. Okay, und was wolltest du sagen, was kann ich alles mit der Panomax machen?
Naja, also ich fange, wie gesagt, mal mit dem ganz einfachen Ding an. Also gerade zum Beispiel für Einheimische oder eben halt auch für Leute aus der Nähe, guckt man dann tatsächlich einfach mal gerne rauf und guckt, wie das Wetter ist. Wir sind ja jetzt noch so ein bisschen am Anfang des Jahres und hatten sehr viel Schnee in Bremerhaven, was ja nicht so gewöhnlich ist. Und da kann man sich dann einfach mal angucken, wie der Schnee in Bremerhaven liegt. Und wenn man dann morgens auf dem Weg zur Arbeit ist, dann macht man vorher nochmal eben die Kamera auf und guckt, wie ist denn die Wetterlage.
Genau, oder eben bei dem Schnee, wo es ja auch empfohlen wurde, unnötige Wege zu vermeiden, hatte ich dann einen tollen Überblick, ne, und einen tollen Eindruck dann.
Genau, und das ist zum Beispiel etwas, was eben halt wirklich für Einheimische interessant ist. Die Kamera hat natürlich eigentlich so ein bisschen mehr den Fokus auf Touristen, also auf unsere Gäste. Und man kann halt wirklich super gut seine Urlaubsplanung damit machen. Da wären wir dann bei dem nächsten Punkt. Also es ist so, dass unsere Hotels und unsere Remo-Plätze eingetragen sind. Also unsere Hotellerie ist zum Beispiel dort verfügbar. Man kann dann über einen Link auch tatsächlich gleich zu den Hotels kommen und die dort buchen.
Das heißt, das wird mir dann so angezeigt, ein Objekt, und dann steht der Name da, wie das Hotel heißt. Sonst weiß ich ja nicht als Auswärtige, was sehe ich denn da?
Ja, also man muss sich das ein bisschen wie einen Stadtplan vorstellen, ja. Ne? Nur eben halt als Bild. Es gibt Icons, die da eingetragen sind und da kannst du halt draufklicken und dann kannst du dir das alles angucken, kommst dann eben halt weiter zu den Buchungslinks.
Also zum Beispiel ist da ein Icon, also ein Symbol, ich sag jetzt mal beim Deutschen Auswandererhaus. Und dann klicke ich da drauf und dann kriege ich dazu weitere Informationen.
Es ist so, dass du darauf klickst, weitere Informationen dazu kriegst. Grundsätzlich kann man zum Beispiel unsere eigenen Touren darüber dann halt, also man wird dann weitergeleitet. Ne? Also, man
kriegt, also ich kriege dann weitere Infos auch genau. Vom Deutschen Auswandererhaus mit der Adresse oder sowas, ja. Genau. Du hattest eben gesagt, Hotellerie und Remo-Platz. Das ist immer eine Abkürzung. Wir Touristiker sprechen immer gerne auch mit Abkürzung. Reisemobilparkplätze sind das, ne? Davon haben wir ja mehrere in Bremerhaven.
Genau, also es gibt 2 Reisemobilparkplätze, die wir als Erlebnis Bremerhaven selbst betreiben und die sind dann natürlich dann auch verzeichnet. Und
wo sind die?
Wir haben, wie gesagt, 2 Stück und einer davon ist direkt an der Schleuse vom Fischereihafen. Der ist sehr beliebt bei den Touristen, weil es ja auch schon irgendwie ein ganz außergewöhnliches Erlebnis ist, mit seinem Wohnmobil dann an so einer Schleuse zu stehen. Und
ganz hautnah dran, ne?
Genau. Und dann der 2. ist direkt auch beim Fischereihafen. Also da steht man schon irgendwie mit seinem Wohnmobil irgendwie in dieser maritimen Kulisse und trotzdem auch ganz nah an der Innenstadt, wo eben halt die ganzen Veranstaltungen stattfinden und man halt die Shoppingmöglichkeiten hat. Also sehr beliebt bei den Touristen, ne?
Das glaube ich. Im Fischereihafen, die sind dann ja auch so auf Wasserhöhe, ne? Stelle ich mir auch gut vor. Man macht morgens die Augen auf und blickt aufs Wasser.
Genau. Der Fischereihafen ist kein Hafen mehr für Fisch im klassischen Sinne, ne? Das ist eine traditionelle Herkunft, aber man kann da zum Beispiel Forschungsschiffe beobachten oder Arbeitsschiffe. Also das maritime Erlebnis, das Hafenerlebnis ist total gegeben.
Mhm. Und die 3 Panomax-Kameras, die wir haben, sehe ich dann damit auch den Fischereihafen und auch die Innenstadt? Was sehe ich da drüber? Wo stehen die?
Die erste Kamera, die installiert wurde, die ist im Columbus Shopping Center installiert und damit kannst du quasi das touristische Zentrum der Stadt sehen und hast einen Blick aufs Klimahaus, aufs Atlantic Sail City, also eins unserer Hotels, kannst den neuen Hafen sehen und kannst auf die Weser rausblicken. Also da hast du teilweise echt spektakuläre Sonnenuntergänge.
Also kompletten Hafenwelten.
Genau. Das ist die erste Kamera. Dann haben die zweite, die installiert wurde, wurde im Fischereihafen installiert. Und da hat man dann den Blick über den ganzen Fischereihafen, wo die kleinen netten Restaurants sind, wo dann auch halt die großen Veranstaltungen wie der Musiksommer sind. Da kann man dann den ganzen Platz überblicken. Und da liegt zum Beispiel auch der letzte deutsche Seitentroller, die FMS Gera. Und das kann man sich da zum Beispiel alles anschauen.
Da sind ja, glaube ich, dann auch so die großen Firmen angesiedelt, Deutsche Seefroster und sowas. Der Blick geht, glaube ich, auch von der Kamera wirklich nicht nur über dem Schaufenster Fischereihafen, sondern auch noch darüber hinaus, ne?
Das ist richtig, kommt natürlich ein bisschen auf die Wetterlage
drauf an.
So, und dann kommen wir zur dritten Kamera. Die haben wir jetzt 2025 installiert und die steht auf der Privatinsel Langlütchen 1. Also sie steht nicht in Bremerhaven, sondern in Niedersachsen. Aber es ist nicht unschwer zu erkennen, man kann von Langlütchen 1 mit der Kamera dann auf Bremerhaven schauen, was irgendwie nochmal ganz spektakulär ist, weil da schauen wir nämlich nicht auf die Innenstadt, sondern wir schauen auf den Hafen. Einmal aufs Containerterminal, wo man dann wirklich die ganzen großen Containerschiffe von MSC, Maersk und wie sie nicht alle heißen, sehen kann. Mhm. Aber auch zum Beispiel auf das Kreuzfahrtterminal, wo wir ja dann halt die Anläufe von Mein Schiff und Co. haben. Und das ist halt auch natürlich für viele Leute, die so Vessel-Tracker, also schiffsbegeistert sind, auch eine ganz tolle Möglichkeit, da mal reinzugucken.
Ja, der ganze Schiffsverkehr auch auf der Weser noch dazu, ne?
Genau.
Auf die Skyline Bremerhavens. Wie kam man überhaupt darauf, Langlütchen zu nehmen, die man ja ansonsten gar nicht betreten darf?
Es ist nicht so einfach, überhaupt so eine Kamera irgendwo aufzustellen, gerade was eben halt zum Beispiel die Hafengebiete angeht. Da muss man eben halt sehr auf Punkte wie ISPS, also da geht es um Security, also um Hafensicherheit achten.
Ja.
Dementsprechend war nicht jeder Standort überhaupt möglich. Und natürlich war es auch vom großen Interesse, dass es ein anderer Blickwinkel werden soll.
Ja, genau.
Dementsprechend mussten wir dann erstmal so einen Standort dafür finden. Und dann ist man eben halt auf den Inhaber der Insel Langlütchen 1, die befindet sich, wie gesagt, im Privatbesitz, zugegangen und hat gefragt, ob man die dort aufstellen kann. Und dann hat man da so eine Absprache getroffen. Also die Erlebnis Bremerhaven hat dafür auf der Insel einen Zaun installiert, also vor der Insel. Die Insel liegt an einem Damm, dass eben halt der Zutritt zur Insel beschränkt wird für eben halt nicht autorisierte Personen. Und dafür dürfen wir die Kamera dort stehen haben.
Langlütchen müssen wir vielleicht noch erklären, hinzufügen ist also wirklich auf der gegenüberliegenden Weserseite von Bremerhaven. Und war der denn gleich einverstanden, dass die Kamera da aufgestellt wird?
Also, soweit.
Das ist auch Naturschutzgebiet, oder?
Ja, soweit ich das weiß, war der Inhaber schon relativ schnell einverstanden, weil, wie gesagt, wir haben da eben halt auch ein Agreement, sage ich mal, eine Absprache mit dem Zaun. Also, es ist für uns quasi, also für den Inhaber und uns einfach eine Win-Win-Situation. Aber was tatsächlich nicht so einfach war, ja, es ist das Naturschutzgebiet, also es ist das Wattenmeer, die Insel gehört halt schon dazu und letztendlich musste dann auch dort einfach geprüft werden, was wird da gemacht, hat das Einfluss auf die Umwelt, wie ist das dann mit der Zugangsbeschränkung zur Insel, weil es ist so, dass der Nationalpark Wattenmeer dort halt auch gelegentlich mal nachguckt, wie es aussieht mit den Vogelbeständen und dementsprechend da auch ein Interesse hat, die Insel zu betreten. Und das musste dann halt alles erstmal geklärt werden.
Ganz verantwortungsbewusst musste damit umgegangen werden dann auch.
Genau.
Man denkt ja so eine Kamera, okay, die muss irgendwo ja auch erhöht stehen, es muss da irgendwas hingebaut werden. Ein Baggern durfte da aber nicht hin, soweit ich weiß, oder?
Nein, es war tatsächlich Knochenarbeit. Wir haben diese, also nachdem dann die rechtlichen Aspekte geklärt waren, haben wir diese Kamera dann dort aufgebaut. Das heißt, wir hatten einen Servicetechniker vom Betreiber da aus Österreich, der dann extra für uns quasi auch hochgekommen ist.
Ja, war bestimmt auch erstaunt. Völlig neues Arbeitsgebiet für ihn. Aus Österreich kommen, denke ich mal.
Ja, das kann man nicht so sagen. Also als Panomax-Techniker hat man häufig spannende Erlebnisse. Aber natürlich, Langlütchen 1 war dann nochmal wieder irgendwie eine ganz andere Nummer, ne?
Ja.
Dann waren halt unsere Leute aus dem Lager mit dabei und auch der Leiter unserer Veranstaltungsabteilung. Und es ist so, dass man eben halt dort nicht mehr mit dem Auto fahren kann. Und der Damm ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, glaube ich 1,5 Kilometer lang. Und man vergisst ja schon mal meinen Schlüssel, ein Handy oder so im Auto. Also das waren teilweise Wege, die wir da zurückgelegt haben. Und dann, wenn man auf der Insel ist, also die Kamera steht ganz vorne auf der Insel, muss man erstmal die halbe Insel umrunden, um eben halt dahin zu kommen. Und wir brauchten auch bei Batterien, die hat 50 Kilo gewogen und es musste halt wirklich getragen werden, weil wir da irgendwie nicht mehr mit irgendeinem Handkarren oder Radlader oder sowas hingekommen sind.
Und da haben unsere Kollegen ja richtig Schwerstarbeit geleistet.
Ja, die waren auch wirklich teilweise richtig begeistert.
Gibt's denn da Strom? Also so eine Kamera braucht ja auch Strom, ne?
Das ist richtig. Und nein, da gibt's keinen Strom, aber da kommen wir zu dem Thema Batterie. Also es ist so, dass die Kamera auf einem Mast installiert ist und auf dem Mast sind Solarkollektoren installiert und dann gibt es halt Batterien, die eben halt die Solarenergie auch speichern.
Also, ja.
Also die Kamera braucht nicht viel Strom, aber natürlich müssen die Bilder übertragen werden und dadurch muss natürlich irgendwie Energie vorhanden sein. Also die Kamera ist völlig autark.
Super, dann gibt's also auch in der dunklen Jahreszeit immer wieder Bilder.
Das ist richtig.
Das war bestimmt eine Herausforderung, aber gemeistert. Und jetzt freuen sich unsere Gäste und natürlich auch die Bremerhavener und Bremerhavenerinnen über die tollen Bilder.
Ja, das ist richtig. Also ich kann dazu sagen, dass wir im Jahr 2025, also seitdem die Grite Kamera auch installiert ist, über 400.000 Zugriffe hatten. Also wir nähern uns schon einer halben Million.
Nach so kurzer Zeit jetzt schon.
Für alle drei Kameras zusammen. Mhm.
Wo kann ich die denn sehen?
Die Kameras sind auf unserer Webseite mit integriert und wir haben als Erlebnis Bremerhaven ja jetzt seit kurzem eine neue Webseite und dazu ist der Link bremerhaven-erleben.de und dann kommt man da zu den Panomax-Kameras.
Mhm. Und du hast gesagt, ich kann die Bilder angucken, aber es hat auch noch mehr Funktionen.
Genau, das hatte ich ja schon eingangs ein bisschen beschrieben. Also es ist so, wir haben die ganzen POIs, also nennt sich das, also Point of Interest, also interessante Punkte, haben wir dort hinterlegt und die Symbole dafür sind analog zum Stadtplan, was eben halt die Orientierung leichter macht. Also jetzt mal ganz einfach gesagt, die Fähre. Ne? Also man kann ja mit der Fähre dann von Niedersachsen nach Bremerhaven, dann ist die Fähre dort eben halt als kleines Symbol eingefügt, dann kann man darauf und kann dort halt dann auch direkt Informationen zu der Fähre abgreifen, beziehungsweise wird dann eben halt auf die Webseite der Fähre weitergeleitet.
Mhm. Nun hatten wir ja zum Beispiel Polarlichter. Ich habe sie nicht gesehen. Ich wusste es nicht, ich habe nicht drauf geachtet. Kann ich auch Bilder aus der Vergangenheit mir anschauen? Also habe ich da die Chance, die Polarlichter dann noch zu sehen?
Genau, die werden im Archiv gespeichert und es ist auch wirklich ziemlich einfach, das zu bedienen. Man kann eben halt einfach den Zeitpunkt auswählen, zu dem man sich das angucken möchte. Also wenn man weiß, es war jetzt gestern Abend, dann kann ich mir den Zeitpunkt auswählen und dann kann ich das sehen. Das ist ein guter Stichpunkt, Tani, weil wer jetzt zum Beispiel die Sale im Jahr 2025 verpasst hat, kann entweder auf das Jahr 2030 warten, um persönlich dabei zu sein. Aber
gute
wenn man
Idee.
Aber wenn du tatsächlich dazu nochmal Bilder sehen möchtest, hast du natürlich mit unseren drei Kameras einfach wirklich die Möglichkeit, da nochmal die Segelschiffe dir anzuschauen. Ne?
Noch eine viel bessere Idee. Vor allem der Vorteil ist ja, die Kameras sind ja immer hoch. Und selbst wenn ich jetzt bei der SEAL 25 war oder auch bei den maritimen Tagen, bei Musiksommer, wo auch immer, ich bin ja immer bodennah und habe ja Menschen um mich drumherum und Buden und kann ja gar nicht so weit sehen. Das sind ja einfach nochmal spektakuläre Aufnahmen von der Höhe. Das ist jetzt keine Luftaufnahme, aber das sind schon tolle Aufnahmen dann, ne?
Ja, das ist so richtig. Also die Kamera auf dem Columbus Shopping Center ist zum Beispiel in einer Höhe von 51 Metern installiert. Ich kann es jetzt nicht auf dem Millimeter genau sagen, aber die Kamera auf Langenlütjen ist zum Beispiel mit einem Mast dort angebracht und der Mast ist, glaube ich, 5 Meter hoch.
Mhm. Wir haben wirklich einen tollen Überblick vom Süden, vom Fischereihafen dann bis in die Hafenwelten, von der anderen Weserseite rüber auf die ganze Skyline. Wie du schon gesagt hast oder berichtet hast, es ist ja auch wirklich eine Menge Vorarbeit. Ne? Und man muss ja auch erstmal wissen, wo sind welche Zuständigkeiten. Also es ist ja schön und gut, wenn man sich einen Standort aussucht, aber wer ist dann zuständig? An wen wende ich mich? Ist das Straßenverkehrsamt zuständig? Sind Firmen zuständig? Sind es Sicherheitsbereiche, wo es gar nicht erlaubt ist? Da muss man sich ja erstmal schlau machen und wirklich von Hölzchen zu Stölzchen durchfragen.
Ja, also Ansprechpartner sind natürlich wichtig, wie du schon sagst. Also ich hatte zum Beispiel sehr viel Kontakt mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt auf der Blexener Seite.
Mhm.
Aufgrund der Tatsache, dass eben halt die Insel, wie gesagt, im Nationalpark Wattenmeer liegt, gibt es eben Weidezäune, die aufgeschlossen werden müssen. Also der Schlüssel zu den Zäunen liegt beim Wasser- und Schifffahrtsamt. Aber das ist natürlich erstmal etwas, was man herausfinden
ja.
muss.
Das ist also wirklich eine tolle Sache, die da entstanden ist. Danke, dass du uns davon berichtet hast.
Ja, es war mir eine Freude.
Tschüss.
Ciao.
Mensch, Tanja, das wusste ich ja gar nicht, dass wir noch eine dritte Kamera auf Langlütchen haben mit einem exklusiven Blick auf die Stadt Bremerhaven.
Super, ne? Und damit hast du dann in Kürze den spektakulären Blick auf unser neues Highlight, was am 7. April eröffnen wird.
Ja, was wird denn da eröffnet?
Die High Swing Schaukel. Das ist eine Schaukel, die oben auf der Aussichtsplattform des Sail City steht und dann schaukelst du natürlich festgegurtet, also es kann nichts passieren, aber über den Rand der Plattform hinaus mit Blick auf die Weser.
Ja, aber das Sail City Hotel ist schon ziemlich hoch.
Ich glaube, die Plattform ist in 86 Metern Höhe ungefähr.
Ja, und in der Höhe kann ich dann schaukeln?
Also ich kann das nicht. Ich bin nicht schwindelfrei. Also ich werde es mir natürlich angucken. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich den Mut haben werde.
Ja, ich glaube, ich bleibe auch erst lieber in den Hafenwelten und guck, was da so los ist und schaue mir das erstmal in Ruhe an.
In den Hafenwelten ist ja zu Ostern auch eine Menge los.
Genau, die ganzen Ausstellungshäuser, Deutsches Auswandererhaus, Schifffahrtsmuseum, Klimahaus, Zoo am Meer, alle haben offen.
Genau, und alle haben spezielle Angebote.
Viele Familienangebote dabei, aber auch genauso im Schaufenster Fischereihafen. Mit der Phänomenta, mit den Experimentierstationen und
die haben wieder super Mitmachaktionen für die Kinder.
Ja, und das ist immer ganz spannend, wie sehr sich die Kleinen immer da
ereifern.
Und hinterher kann man auch wieder lecker im Schaufenster Fisch essen gehen.
Und als krönenden Abschluss gibt's dann das Osterfeuer im Bürgerpark.
Damit hat man eigentlich alles abgedeckt für einen tollen Ostersonntag.
In dem Sinne wünschen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern frohe Ostern.
Frohe Ostern und bis dann.
Vom Deich ins Ohr. Der Bremerhaven-Podcast.